In der heutigen Podcast-Episode dreht sich alles um ein Investmentsegment, das in aller Munde ist: lebensmittelgeankerte Fachmärkte. Warum sind sie so beliebt bei Investoren? Und war das schon immer so, dass Food everybody's darling war? Wir sprechen mit Daniel Schuh, Head of National Retail Investment Team, welche Investorengruppen sich besonders für diese Objekte interessieren und warum Betreiber eine so hohe Standorttreue zeigen. Zum Schluss werfen wir einen Blick auf Mixed-Use-Konzepte. Sind Wohnungen über Discountern die Lösung für die Wohnungsknappheit in Deutschland? Also bleibt dran und viel Spaß bei der Folge.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel.
Also lieber Daniel, schön, dass du Zeit hast, um mit mir über das Thema Grocery zu sprechen oder lebensmittelgeankerte Fachmärkte. Das ist ja ein bisschen kompliziert formuliert, aber bevor wir in das Thema einsteigen, habe ich natürlich zur Auflockerung ein paar Fragen für dich mitgebracht. Und wenn ich rausschaue und es schneit, hätte ich vielleicht die Winterfragen mitbringen sollen, aber ich konnte ja damals nicht in die Glaskugel schauen. Dementsprechend passend zum Thema: Marke oder Eigenmarke?
Marke.
Einkauf im Markt oder Lieferservice?
Markt.
Bio oder regional?
Ah, die ist geklaut von die Zeit. regional.
Ja. Ich glaube, alle Fragen wurden schon mal irgendwo anders gestellt. Aber du kannst mir mal beantworten, was ist denn ein Podcast, den du gerne privat hörst? Welche Empfehlung würdest du uns da geben?
Den Zeit-Podcast höre ich tatsächlich gern, dieser unendliche Podcast hast du, glaube ich, ja.
Alles gesagt.
Alles gesagt, stimmt, ja. Und dann, das ist jetzt ein bisschen nischig, einige Autopodcasts.
Ein Autoliefer,
ja, gibt's auch, ja.
Da fahre ich auch mal so was Neues über dich im Podcast, das ist ja schön. Ja, dann starten wir doch mit dem Thema. Ja,
vielen Dank auch für die Einladung.
Ja,
freue mich sehr.
Sehr gerne. Matthias Schreder hat ja sehr groß Werbung für dich und deinen Bereich gemacht. Ja, fangen wir doch erstmal beim Wording an. Ist jetzt Grocery der Begriff für lebensmittelgeankerte Fachmärkte oder Fachmärkte allgemein?
Ja, ich glaube, Grocery ist alles, was wir so im täglichen Bedarf sehen, aus meinem Verständnis raus, ist natürlich dominant eigentlich aus dem, was wir machen, auch dann schon der lebensmittelgeankerte Supermarkt oder bisschen der Fachmarkt gemeint oder eben der Standalone-Supermarkt oder Discounter. Aber generell ist, glaube ich, alles, was sozusagen im Flachmann auf der grünen Wiese ist, mit dem Bereich abgedeckt.
Und das heißt, all die sind gerade irgendwie zu den Everybody's Darling der Investoren geworden. Kann man das sagen?
Ja, ich glaube, Lebensmittel noch ein bisschen stärker als Non-Food. Der Trend ist jetzt schon auch, ja, einige Jahre alt. Ich glaube, so der endgültige Boom kam eigentlich durch Corona, weil man da gesehen hat, dass alles, was Nahversorgung und Daily Goods ist, eben offen hat und auch offen bleiben darf. Das hat natürlich für die Investoren schon nochmal so eine Signalwirkung gehabt, dass das ein sehr krisensicheres Thema ist. Und das ist, glaube ich, schon der Haupttreiber nochmal gewesen, dass das auch in der Mitte der Investorenlandschaft angekommen ist. Gibt natürlich noch weitere Themen, die langfristigen Mietverträge gibt es so in wenigen Assetklassen noch im Retail eigentlich eher selten, weder im Shoppingcenter noch in der High Street sieht man im Normalfall so langfristige Mietverträge und das ist natürlich…
Was heißt denn langfristig?
Ja, zwischen 10 und 15 Jahren eigentlich in der Verlängerung auch mittlerweile Minimum eher 10. Im Neubau sehen wir eigentlich nie unter 15, manchmal mittlerweile auch 18 bis 20 Jahre.
Ja. Oh, das ist ja wirklich beeindruckend.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, schon ein starker Treiber, dass das eben jetzt auch für klassische Core-Investoren ein Produkt ist, was auf jeden Fall als Beimischung in ihre Anlagestruktur kommt.
Du warst ja gerade dabei, so ein bisschen zu erklären, warum Investoren lebensmittelgeankerte Fachmärkte gerade so schätzen. Führ das gerne noch weiter aus.
Ja, wie gesagt, ich glaube, der Haupttreiber war oder ist, dass eben in Corona jeder gesehen hat, dass dieses Thema offen bleibt und sehr krisensicher ist. Das hat es aus meiner Sicht nochmal endgültig gepusht. Ich glaube, daneben hat es eben einige Vorteile für die Investoren, sehr langfristige Mietverträge. Und wir haben natürlich sehr bonitätsstarke Mieter in diesem Segment. Am Ende sind es 4, 5 wesentliche Betreiber, die aber ja eine starke Financial Power haben und damit eben eine hohe Sicherheit bieten. Und der weitere Effekt ist, dass wir natürlich in dem Bereich meistens über einige wenige Mieter langfristige Mietverträge sprechen, dass natürlich der Managementaufwand auch sehr überschaubar ist. dass eben nicht nach 5 Jahren eben komplette Flächen refurbished werden müssen oder neue Mieter gesucht werden müssen, sondern dass die sehr langfristig eben im Objekt sind mit eigentlich ja nach einer staatsanleiheartigen Bonität.
Und was war dann vor Corona? Waren das eher dann so kleine Nischen, für die sich dann die Investoren nicht so viel interessiert haben? Oder hat es schon ein bisschen vorher angefangen und dann war das so ein Boost, sagen wir mal?
Ja, ich glaube, das war nochmal ein Boost. Also, dass das eine ernstzunehmende Assetklasse auch für institutionelle Investoren ist, das schon ein bisschen länger. Das hat, würde ich sagen, in den 10er-Jahren angefangen. Also, ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe mit dem Immobilienthema 2007, war das schon eigentlich eine Nische von wenigen Sektorspezialisten, die national tätig waren und damals noch ganz stark angelsächsische und israelische Investoren, die eigentlich früh erkannt haben, wie unterbewertet diese Themen eigentlich sind im Verhältnis zu vielen anderen Produkten. Das waren, würde ich sagen, in bis die 2010er Jahre eigentlich die dominanten Käufer. Das hat sich dann so ein bisschen gewandelt mit den ersten Sale-and-Lease-Spec-Deals, wo dann die Lebensmittler selbst eben größere Pakete verkauft haben mit Double- oder Triple-Net-Mietverträgen. Zum Beispiel die Allianz hat mal ein großes Paket von der Aldi Süd gekauft. Das war sicher ein Treiber, dass das ganz stark in der institutionellen Investorenschaft ankommt. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass das mittlerweile auch für klassische Pensionskassenversicherungen ein Produkt ist, was die auf jeden Fall ins Portfolio legen. Und damit eben auch die Nachfrage und die Anzahl der Investoren ist da dramatisch gestiegen.
Jetzt hast du mir quasi die Antwort auf meine nächste Frage vorweggenommen, und zwar, welche Investoren interessieren sich für den Bereich? Ist wahrscheinlich genau das, was du gerade gesagt hast, oder?
Ja, vielleicht da die aktuellen Trends nochmal ein bisschen abgebildet. Wir sehen momentan eben im Core-Segment ganz stark eben die institutionellen Investoren, Versicherungen, Pensionskassen, meistens über Investment-Management-Vehikel. Wir sehen aber auch jetzt bei den jüngsten Portfolien, die wir jetzt in der Vermarktung hatten, sind ja aktuell gerade mit einem großen Powerfoods-Portfolio im Markt, dass eben auch Newcomer mit ausländischem Kapital sich das sehr genau anschauen. Die waren bisher sehr aktiv im Value-Add-Segment, aber auch das verschiebt sich hin, dass die sich Core Plus und Core-Portfolien anschauen, sodass das Segment generell, glaube ich, in den nächsten 1-2 Jahren noch was die Nachfrage angeht, noch mal gewinnen wird.
Kann man denn sagen, wie so ein typischer Fachmarkt aussieht, oder ist das einfach, also kann einfach alles beinhalten?
Also im Normalfall ist der, wenn der ein institutionelles Produkt ist, ist der Lebensmittel geankert. Das heißt, das dominante Mieteinkommen kommt vom Lebensmittler. Gut sind 70% plus. Manchmal sind es auch nur 60, das hängt ein bisschen von der Größe ab. Ich würde da nochmal unterscheiden, es gibt natürlich die klassischen großen Fachmarktzentren im Volumen, sage ich mal 50 bis 100 Millionen. Da ist der Lebensmittelanteil dann ein Tick geringer, weil eben noch viele, viele andere Betreiber da mit dabei sind, manchmal noch im Baumarkt. Dann gibt es aber das klassische Nahversorgungszentrum, ich sage jetzt mal typischerweise Discount oder Supermarkt und noch eine Drogerie dabei oder ein Non-Food-Discounter. Da ist natürlich der Lebensmittel der dominante Anker. Und dann gibt es das Produkt natürlich noch als Standalone. Klassisch, das ist dann Fachmarkt eigentlich nicht der richtige Begriff. Standalone, klassischen Supermarkt oder Discounter, ohne noch was dabei.
Und in so einem Portfolio ist es dann egal, ob es dann so ein Standalone-Objekt ist oder wirklich ein Fachmarkt, oder ist es dann die Mischung?
Nee, meistens ist es relativ sortenrein. Also wir sehen einige Investoren, die sehr bewusst klassisch Standalone kaufen und auch ihr Portfolio überwiegend mit Standalone-Objekten befüllt haben, wenn man so sagen will, oder überwiegend nur Standalone-Objekte drin sind. Wir sehen aber auch Investoren, die ganz bewusst sagen, wir wollen dominantere, größere Standorte, wir wollen auch mehr Einzelvolumen, das ist natürlich auch noch ein Treiber, dass man im größeren Fachmarktzentrum natürlich ein deutlich höheres Einzelvolumen hat und dass da dann eher größere Fachmarktportfolien sich im Anlagehorizont befinden.
Jetzt haben wir jetzt schon öfter das Wort Portfolio benutzt. Ist es denn so, dass du in deiner täglichen Arbeit mehr mit Portfoliotransaktionen zu tun hast oder auch dann, wie nennt man das, Standalone-Deals?
Also sowohl als auch. Wir machen grundsätzlich beides. Wir sehen in den letzten Jahren, dass die Portfolio-Deals in der Investoren beliebt hat oder der Aufmerksamkeit nochmal zugenommen haben. Also es gibt nur noch weniger Akteure, die wirklich einzeln Markt für Markt diese Objekte ankaufen und sie dann in ihr Portfolio packen. Wir sehen schon, wenn Portfolien auf den Markt kommen, dass sich die Investorenbandbreite so ein bisschen weitet und dann auch mehr hinschauen. Also das Thema Volumen ist für viele schon relevant, weil muss man fairerweise auch sagen, der Aufwand in so einer Transaktion, ob man jetzt 2 Objekte oder 20 kauft, klar, man muss mehr besichtigen, die technischen Dienstleister oder die Juristen müssen natürlich mehr Objekte anschauen, aber grundsätzlich ist der Aufwand der Transaktion so ein bisschen, also Volumen hilft da, man hat quasi einen ähnlichen Aufwand.
Der Aufwand lohnt sich dann eher.
Ja, genau. Und deshalb sehen wir, dass schon viele eben auf die Portfolio-Themen gehen. Hat natürlich auch wenn man mehrere Objekte oder zahlreiche Objekte hat, balanciert man natürlich auch besser aus. Also individuelle Objektschwächen treten natürlich im Cashflow nicht mehr so hervor. Also wenn ich natürlich 2 Objekte kaufe und davon hat eines eben 500 Quadratmeter Leerstand, schlägt es deutlich stärker zu Buche, als wenn ich 10 von denen da drin habe. Solche Themen, ja.
Jetzt hattest du das Thema Standort ja schon kurz angerissen. Ich könnte mir vorstellen, dass es anders als bei vielen anderen Asset-Klassen im Retail oder generell in deinem Bereich ja gar nicht wichtig ist, ob es ein A-Standort oder A-Lage ist, weil ein Supermarkt oder ein Discounter braucht man ja eigentlich überall in jeder Lage, oder?
Ja, also das sehen wir schon. Das ist kein Thema, das jetzt auf die Top 5 oder Top 10 Ballungsräume in der Republik beschränkt ist, sondern das wird auch von institutionellen Käufern in kleineren Orten und in Mittelstädten gekauft. Ich glaube, so ein gewisses sozioökonomisches Grundrauschen, dass eben Kaufkraft und solche und Zentralität passen, muss schon vorhanden sein. Einige Investoren haben auch Untergrößen, wo sie sagen, wenn es unter 5.000 Einwohner geht, ist für uns schwierig. Aber das stimmt, es ist ein bundesweites Thema und auch an kleineren Standorten, weil am Ende ist das Produkt relativ ähnlich und man muss auch fairerweise sagen, die Verfügbarkeit in den Top 5 Standorten ist überschaubar. Also wenn man nur in den Top 5 kaufen kann, muss man sehr, sehr lange kaufen, um ein Portfolio zusammenzubekommen.
Aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn ein ausländischer Investor dann auf einmal, weiß ich nicht, ein Aldi in Bielefeld auf den Tisch bekommt. Also kann er damit was anfangen oder ist es ihm dann letztendlich egal, solange dann die Größen stimmen, die Stadt hat x Einwohner und im Umkreis wohnen so viele Menschen?
Also sowohl als auch. Wir sehen schon Investoren, gerade wenn die aus Ländern kommen, wo stark zentralistisch organisiert sind, dass die schon ein Thema damit haben, in Kleinstädten dann das zu underwriten, dass man da auch kaufen kann, dass das im Prinzip ein ähnliches Produkt ist wie eben in den Top-Städten. Das sehen wir schon. Wir sehen aber auch umgekehrt, dass auch Investoren, die jetzt noch nicht so präsent im Markt sind, sich auch kleinere Städte anschauen, weil die genau wissen, wenn man eine kritische Größe aufbauen will, wenn man eine Marktpräsenz entwickeln will, kann man sich nicht nur auf die Top 5 oder Top 10 Regionen fokussieren. Das ist so.
Jetzt haben wir viel über die Investoren gesprochen. Lass uns doch auch gerne auf die Betreiberseite schauen. Du hast mir im Vorabgespräch erzählt, dass die Betreiber in letzter Zeit eine sehr hohe Standorttreue, wie sagt man das, haben. Wie kommt das denn?
Ich glaube, der Haupttreiber ist dass wir schon sehen, dass das Baurecht für diese Themen, also für großflächigen Einzelhandel und meistens ist man mittlerweile auch mit einem Standalone-Discount oder Supermarkt eben im großflächigen Bereich mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, dass das Baurecht sehr restriktiv wird. Vor 20 Jahren war es durchaus noch üblich, nach dem ersten Zyklus, nach 15 Jahren, quasi den Markt leer zu ziehen, 400 Meter weiter in einer etwas besseren Lage einen neuen zu bauen und dann da einzuziehen. Das ist so eigentlich in nur noch ganz wenigen Fällen wird das so genehmigt. Deshalb ist der Bestandsstandort wertvoll, weil kaum mehr was Neues ausgewiesen wird. Wir sehen natürlich auch in der momentanen Zinsphase, dass die Neubautätigkeit sehr, sehr überschaubar geworden ist. Das führt dazu, dass die Standorte, die man hat als Lebensmitteleinzelhandel, dass man dass man die sehr wertschätzt und auch behalten möchte und dass die Alternativen eben nicht beliebig gegeben sind. Das ist sicher der Haupttreiber. Ich glaube, wir sehen auch nach wie vor einen sehr starken Standortwettbewerb zwischen den Betreibern. Also man gibt ungern Standorte auf, die eventuellen Wettbewerber übernehmen könnte, weil es automatisch Verlust von Marktanteil ist. Und dann kommt noch dazu, dass glaube ich, in den letzten Jahren eben die Baukosten so ein hohes Maß erreicht haben, sodass eben die Mieten nachziehen müssen, dass man noch wirtschaftlich bauen kann, dass man dann eben aber auch deutlich höhere Mietniveaus als in seinen Bestandsobjekten hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Also wir sehen, dass Neubaumieten deutlich über Bestandsmieten aktuell liegen, was natürlich auch wahrscheinlich in the long term ein schönes Upside für die Bestandsobjekte ist. Also wir sehen, dass auch da sich die Miete nicht mehr reduziert, sondern tendenziell bei Verlängerungen eher erhöht. Und das, glaube ich, alles führt dazu, dass eben die Standortreue über die letzten, sage ich mal, 5 bis 10 Jahre nochmal deutlich zugenommen hat. Wir sehen ganz wenige wirkliche Auszüge, wo wirklich die Food-Retailer die Standorte hergeben. Und das hilft, glaube ich, dem Thema insgesamt, dem Thema Sicherheit des Cashflows nochmal deutlich. Und was wir da auch noch verstärkt beobachten, ist, dass anstatt Standortwechsel dann eher eine Erweiterung in Frage kommt, was sowohl für den Investor als auch den Betreiber eigentlich das Best-Case-Szenario ist, weil man am Ende mehr Miete bekommt, man hat einen größeren, wettbewerbsfähigeren Markt. Und man hat dann den Standort eben sinnvoll weiterentwickelt und am Ende das Objekt natürlich auch wertvoller gemacht, wenn man jetzt an den Exit denkt.
Aber wenn ich so ein Betreiber bin und ich habe vor, du hast eben, glaube ich, gesagt, 15 Jahren den Mietvertrag abgeschlossen. Es verändert sich ja so viel. Was ist, wenn die Fläche dann gar nicht mehr ausreicht, um alles anzubieten, was es heutzutage alles so zu kaufen gibt?
Ja, wir sehen tendenziell, dass das Flächenwachstum in den letzten 10 bis 15 Jahre schon sehr stark war. Also Standard früher für so einen Discounter war im Bereich von 1100 bis 1300 Quadratmeter Gesamtfläche. Wenn wir heute einen Neubau Lidl oder Aldi anschauen, sind wir bei 1600, 1700. Also das Thema mehr Produkte im Regal, mehr Platz, das ist durchaus vorhanden. Das macht es eben dann, wenn man den Standort nicht beliebig verlagern kann, eben so interessant, über Erweiterungen dann eben das Thema abzufedern. Und was wir auch sehen, ist bei den Betreibern eben über die jahrzehntelange Erfahrung, dass die eine hohe Treffsicherheit in der Standortwahl haben. Also wir sehen ganz selten, und wir haben jetzt sehr, sehr viele Objekte und Portfolien begleitet, dass wirklich Standorte komplett aufgegeben werden nach dem ersten Zyklus, weil man sagt, das hat nicht funktioniert, hat man die Umsätze nicht erzielt, das hat nicht gepasst. Das ist ein verschwindend geringer Anteil.
Ja, und lass uns doch zum Schluss noch ein bisschen über das Thema Mixed Use sprechen. Also ich lese in letzter Zeit immer häufiger, dass Lidl und Aldi und andere Discounter Wohnungen über ihre Märkte bauen. Ist das vielleicht so ein Thema, was ja die Wohnungsknappheit in Deutschland, na jetzt retten vielleicht nicht, aber zumindest das auf einen richtigen Weg bringen könnte?
Jein, würde ich sagen. Ich glaube, in den klassischen Top-5-Städten wird es perspektivisch wahrscheinlich wenig Neubau von Lebensmitteleinzelhändler geben, wenn nicht Wohnen obendrauf ist. Ich glaube, das liegt schon im hohen Interesse der Städte, die es am Ende auch genehmigen, dass eben das Gebäude nicht nur mit einem eingeschossigen Lebensmittelhändler belegt wird, sondern eben auch Wohnungen oben drüber kommen. Ich glaube, da wird es auch seine Berechtigung haben, da funktioniert es auch. Wir sehen allerdings, das muss man auch fairerweise sagen, dass im Investmentmarkt durchaus nicht so ein großes Thema ist, wie es medial, glaube ich, aktuell stattfindet. Liegt, glaube ich, daran, weil man in dem Moment, wo eben Wohnungen drauf sind, kein sortenreines Produkt mehr hat. Also wenn wir über Wohnungen oben drauf sprechen, dann sind es ja nicht 3, 4, sondern wir sehen ja durchaus teilweise, unten ist ein Markt, oben drüber sind 40, 50 Wohnungen. Ich glaube, wenn man die eben an Betreiber vermietet oder das ein Studentenwohnheim ist, ist es nochmal ein anderes Thema. Wenn man es eben einzeln vermietet, muss man eben auch 40 oder 50 Wohnungsmieter mit all ihren Belangen managen. Und das ist natürlich, so sind viele der Fonds, die eben diese Märkte halten, wahrscheinlich nicht aufgestellt, sondern die sind halt gewohnt, einen Mietvertrag zu betreuen von so einem Lebensmittler, der 15 Jahre läuft, der im Managementaufwand überschaubar ist, und in dem Moment, wo eben Wohnungen oben drauf kommen, erhöht sich der Managementaufwand schon nochmal deutlich. Wir sehen auch, dass diese Produkte in den Baukosten, ist natürlich nochmal ein deutlicher Unterschied, also es ist natürlich deutlich teurer zu bauen, wenn ich eine Wohnnutzung oben drauf habe. Die wurden auch in den Boomjahren, war das auch so ein bisschen ein Trendthema mit den niedrigen Zinsen, da haben auch die Exit-Multiples noch dazu gepasst. Heute sehen wir oft, die Betreiber haben ja selbst oft gebaut, weil sie auch bauen mussten, um eben die Genehmigung für ihre Märkte zu bekommen, dass eben das, was verbaut wurde, eben im Exit heute teilweise auch nicht mehr erzielt wird. Also es ist momentan sehr schwierig, das als Investmentprodukt abzubilden, glaube ich, wenn man das Verhältnis Mieten, Baukosten, Renditeerwartungen sieht. Aber ich glaube umgekehrt auch, dass in den Städten, dass das eher immer mehr ein Standardprodukt wird, weil es eben den klassischen Eingeschosser so nicht mehr geben soll.
Aber sprechen wir da jetzt über den Neubau oder reden wir da auch über das Thema Aufstockung?
Wir reden eigentlich dominant über Neubau, weil im Zweifelsfall der Aufwand, das Gebäude so zu ertüchtigen, dass man da mehrere Stockwerke draufstellen kann, in keinem Verhältnis zur Neuerrichtung steht am Ende. Weil der Markt wurde immer als Eingeschosser ausgelegt, der hat natürlich keine statischen Voraussetzungen, um da beliebig 4 oder 5 Stockwerke draufzubauen. Also ich glaube, in der Praxis läuft es de facto sehr oft auf den Neubau dann raus.
Ja, dann zum Schluss stelle ich dir die Frage, wie schätzt du denn das neue Jahr ein? Wir haben jetzt gerade Anfang Januar. Was erwartest du im Bereich Fachmärkte?
Ich glaube, grundsätzlich hatten wir ein ganz positives 2025. Ich glaube, das wird so weitergehen. Wohin die Preisdynamik geht, ist, glaube ich, noch schwer abzuschätzen. Was wir auf jeden Fall in unseren Prozessen sehen, ist, dass es nach wie vor eine sehr, sehr hohe Nachfrage nach lebensmittelgeankerten Märkten gibt, dass die Produkte sehr gut funktionieren, dass wir in den Gebotslagen immer ordentlich belegt sind. Deshalb glaube ich, wird der positive Trend weitergehen. Wie entwickeln sich die Preise, ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, wie viel Produkte auf den Markt kommt und wie viel verfügbares Kapital da ist. Das wird es maßgeblich determinieren und dann natürlich die Zinsentwicklung.
Dann sprechen wir uns spätestens Ende des Jahres wieder und gucken, ob deine Prognose stimmt. Ja, ich danke dir, Daniel.
Ich freue mich, vielen Dank.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel. Ein Podcast von BNP Paribas Real Estate.